gleich der erste Vers. David blieb in Jerusalem. Ja klar, blieb David in Jerusalem. Warum auch nicht? Wie dieser Satz niedergeschrieben wurde und scheinbar auch als erhaltenswert für die Nachwelt erachtet wurde, ja, da war der David König von Israel. Jerusalem war seine Hauptstadt. Dort stand sein Palast. Von dort herrschte er. Ja, und man konnte natürlich auch erwarten, dass er zu erreichen war. Schließlich hatte er ja ein großes Volk zu regieren. Er hatte Entscheidungen zu treffen dort in Jerusalem. Streit zu schlichten, ja auch zu repräsentieren und so weiter, was ein König so in der damaligen Zeit halt so machte. Und das Volk Israel war ja noch nicht geteilt, es war ein großes Reich. Tja, was wollte er machen? Er war und er blieb in Jerusalem. Wie das immer so ist, wenn wir einen Text aus der Bibel aus dem Zusammenhang herausnehmen, dann kommt da nach meiner Erfahrung oft ein falsches Bild dabei heraus. Lesen wir also den Text einmal ganz. 2. Samuel 11, Vers 1, da heißt es: Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. Ja, David aber blieb in Jerusalem. Vielleicht wird die Sache so ein wenig klarer. Gut, aber davon eine ganze Predigt. Ich denke, wir haben schon viel über David gesprochen, auch über die anderen Könige des Volkes Israel. Aber immer wieder haben wir festgestellt, dass David eigentlich ein großes Vorbild war. Als König, als Gottesmann, als Psalmdichter sogar. Und er wird auch oft als Stammvater von Jesus betrachtet. Aber trotzdem möchte ich heute Morgen wenigstens ein bisschen den Werdegang des Davids betrachten. Sicher wissen wir genau, ja, David, das war doch der, David und Goliath, das weiß doch die ganze Welt. Aber die Umstände, der Lebensweg des Davids war doch ein bisschen, ja, ungewöhnlich, wenn man so sagen darf. Er war ja kein Gottessohn, kein Königssohn, sondern ein Hirtenjunge, der die Schafe seines Vaters als Hirtenjunge betreute. Geboren war er in Bethlehem, die gleiche Stadt, in der Jesus über 1000 Jahre später zur Welt kam. Und so klein wie dieser David auch war, scheinbar wenigstens, er hatte viel Mut. Wir lesen, das sagt er selber, dass er oft allein gegen die wilden Tiere kämpfen musste, die über die Herde herfielen. Wir kennen auch die Geschichte, wie David von Samuel zum König gesalbt wurde. Er musste erst von den Tieren geholt werden, weil niemand dachte, dass dieser kleine Junge da einmal König werden könnte. Wir lesen auch nichts davon, dass er dadurch stolz oder hochmütig wurde. Er ging zu seinen Tieren zurück und wartete, bis er gebraucht wurde. Sicher war es auch mehr göttliche Führung als Zufall, als er dann als Harfenspieler Saul besänftigen konnte. Und so hat er viel von den Sitten und Gebräuchen am Hof des Königs damals mitgekriegt. Gottes Führung war es sicher auch, dass er dann zum Kampfplatz des Volkes Israel mit den Philistern kam, um eigentlich nur nach seinen Brüdern zu sehen. Ja, und dann die Ereignisse sich stattfanden, die wir alle kennen. Für uns oder für mich persönlich als gläubiger Mensch ist aber am interessantesten, welche Einstellung David als kleiner Hirtenjunge schon zu Gott hatte. lesen wir 1. Samuel 17, Vers 37, da heißt es: Und David sprach: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und wir wissen ja, wie er dem Goliath gegenübergetreten ist. Wir kennen natürlich auch die Probleme, die er hatte, wie er von Saul verfolgt wurde, wie er zum Beispiel in der Höhle den Zipfel von Sauls Bekleidung abschnitt und ihn ungeschoren ließ. Ich denke, es gibt viele Geschichten über David. Ich persönlich mache den David gerne, weil er so ein richtiger Mensch war. Wir haben heute Morgen in der Lektion ja auch darüber gesprochen, dass wir alle Sünder waren oder sind. Wir sind zwar erlöst, aber wie war das bei dem David? Er war eigentlich ein großer Sünder. Er war sogar eigentlich ein Mörder. Aber er stand immer wieder auf und fühlte sich immer wieder von Gott angenommen, so wie wir das können, wenn wir immer wieder zu unserem Herrn Jesus kommen, wenn wir immer wieder aufstehen. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Wir müssen zwar nicht unbedingt fallen wie der David, aber aufstehen müssen wir. Welch eine Karriere machte dann der David vom niedrigsten Stand als Hirtenjunge? Das konnte man sich früher eigentlich so vorstellen, das Wenigste, was man sein konnte, war Hirtenjunge. Und dann bis zum König. Im Psalm 18, Vers 30 drückt David unter anderem aus, wie sein Verhältnis zu Gott war. David sagt dort: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das muss man sich mal reinziehen, würde man heute sagen. Darüber muss man mal nachdenken. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, das ist eigentlich alleine schon eine Predigt wert. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. David war also einer der bekanntesten Könige seiner Zeit geworden. Er hatte viel durchgemacht, wenn wir daran denken, gegen wie viele Völker er gekämpft hat, wie viele Schwierigkeiten er überwinden musste. Gott hat ihm schließlich den Bau des Tempels verweigert, weil er, wie es heißt, zu viel Blut vergossen hat. Ich glaube nicht, dass ich zu viel in diesen Text hineininterpretiere, wenn ich denke, dass Gott meint: David, es ist genug. Du hast so viel gekämpft, so viel erlebt, lass es gut sein und gönn dir etwas Ruhe. Und da setzt dann unser Text wieder ein. David blieb in Jerusalem. Wenn man so viel geleistet hat wie David und dann noch die große Aufgabe hat, König zu sein, ich denke, dann sucht man sich bei Zeiten Hilfen, Berater, vielleicht sogar Stellvertreter auf manchen Gebieten, und das ist auch gut so. Und so hatte David einen Mann, das haben wir gelesen, namens Joab, der sich als Heerführer ausgezeichnet hatte, unter anderem in dem Krieg gegen die Ammoniter. Er hat sogar gesiegt, wie wir nachlesen können. Wir haben auch gelesen, dass das ganze Volk dabei war und dass sie willig diesem Offizier Joab folgten und dass sie eben erfolgreich waren. David brauchte also nicht mehr unbedingt dabei sein. Er hatte seine Leute, die das erledigten, und ja, damit war das gut. Nicht, dass er vielleicht müde oder verbraucht oder gar krank war. Wir lesen in der Bibel, dass er zu dieser Zeit, wo er zu Hause blieb, auf dem Dach seines Hauses spazieren ging. Aber wie gesagt, er hatte genug vom Krieg. Wir lesen am Anfang des Kapitels, dass wir gerade betrachtet haben, dass jedes Jahr scheinbar ein Krieg geführt wurde. Der Text sagt, und als das Jahr um war, zur Zeit, als die Könige ins Feld zu ziehen pflegten. Es war also schon Routine, Krieg zu führen, immer das gleiche Spiel. Ja, und vielleicht ist es heute ja auch so, dass die Israeliten unbedingt in den Krieg ziehen müssen. Die tun es zumindest im Moment. David blieb aber zu Hause. Er hatte keine Lust mehr. Es war ja auch so, selbst für einen König war der Komfort auf dem Schlachtfeld nicht so gerade besonders gut. Unterkunft, Verpflegung war zwar für den König besonders, aber auch nicht gerade vom Feinsten. Gönnen wir David also etwas Ruhe und etwas Bequemlichkeit. Tja, eigentlich wäre meine Predigt damit ja zu Ende. Warum die ganze Predigt? Sicher nicht wegen diesen historischen Tatsachen. David hatte alles erreicht, ihm fehlte es an nichts und so wurde er bequem. Er ging dem guten Leben nach. Wer sollte ihm denn auch noch etwas antun? Seine Leibwachen passten auf ihn auf, seine Diener verpflegten ihn natürlich mit bester Nahrung. Sonst hatte er auch alle Bequemlichkeit. War alles wunderbar. Und das macht den Menschen manchmal träge. Wenn der Mensch nicht mehr im Alltag gefordert wird, wenn er nicht mehr kämpfen muss, sich nicht mehr durchzusetzen braucht, dann wird er manchmal unaufmerksam. Wenn ein Rentner, so wie ich, keine Aufgabe mehr in seinem Beruf hat, sich ständig langweilt, sich nicht zu beschäftigen weiß, ja, dann geht es manchmal schnell bergab. Gut, ich habe genug zu tun, aber manchmal plätschert es auch so dahin. Wenn man träge wird, vor allen Dingen im Alltag, dann kommen auch oft die Krankheiten, die Beschwerden, die sich einsetzen. Wir kennen das fast alle. Ich habe das erlebt in Neandertal, wo ich gearbeitet habe. Da war eine Schwester und die kam jeden Morgen aus ihrem Zimmer raus und machte ihre Klimmzüge und sagte immer, Jungs, das macht mir mal nach. 10 Klimmzüge so hintereinander an der Teppichstange. Nur die war 90 Jahre alt. Gut, und dann habe ich sie mal ein paar Tage nicht gesehen und habe die Schwester gefragt, ich sage, wo ist denn die alte Dame? Ja, die hatte Grippe, die konnte nicht mehr, hat 2 Tage gelegen und jetzt kannst du sie bei uns unten im Keller besuchen. Ja, vielleicht sagen wir ja, ich muss doch etwas Zeit für mich haben. Etwas Zeit, in der ich nicht arbeiten muss, wo ich genießen kann. Und mir geht das eigentlich als Rentner auch so. Ist eigentlich wunderbar. Und dann kommt die Bequemlichkeit manchmal, der Müßiggang. Ist eigentlich nach einem bewegten Arbeitsleben doch nicht verwerflich. Ich habe auch 45 Jahre gearbeitet und bin dann leider Frührentner geworden. Ich hätte auch noch länger gearbeitet, aber nun kann ich nicht mehr arbeiten. Ja, und dann darf ich mich auch ausruhen. David durfte auch auf ein Leben zurückblicken, das manchmal wirklich hart war. Und nun blieb er in Jerusalem und genoss, dass er einmal ein wenig Ruhe hatte. Ja, das ist ganz normal, das ist nicht verwerflich, das muss oder sollte sogar so sein. Aber wir müssen wachsam bleiben. Wenn wir ein Leben mit Gott leben wollen, so ähnlich wie der David das getan hat, dann müssen wir aufpassen. Wir wollen es ja versuchen, haben wir heute Morgen festgestellt, alleine schaffen wir es gar nicht, weil wir immer Sünder bleiben. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass einer auf uns neidisch ist. Einer, der sieht, ah ja, er hat jetzt eine Ruhe, wunderbar, da muss doch irgendwas zu machen sein. Und dann kommt Satan und er packt uns. Gerade dann, wenn wir etwas träge sind, wenn es uns gut geht, wenn wir unaufmerksam sind, ja, dann schlägt er oft raffiniert zu. Er findet immer irgendetwas, wo er einhaken kann. Schließlich sind wir ja auch nur Menschen. Und Satan kennt die Schwächen der Menschen schon seit Jahrtausenden. David blieb in Jerusalem. Bei David war es die Sünde in Form einer Frau. Da war er am besten zu packen, das wusste Satan. Und diese Frau brachte ihn letztendlich zu Fall. Wie so oft bei den Königen vor ihm und nach ihm. Saul war ja auch davon betroffen, das wissen wir. In einer Zeit, in der David meinte, alle Ziele erreicht zu haben, in einer Zeit, wo die nach außen hin vielleicht seine beste Zeit war, da erwischte Satan ihn auch an seiner schwächsten Stelle. Wir können 2. Samuel 11 lesen, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, das ist doch Bathseba, die Frau Eliams, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittitas. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und als sie kam, wohnte er bei ihr. Den David, den ging es so wie vielen verwöhnten Kindern, besonders heute. Die haben die Schränke voller Spielzeug, Onkel und Tanten und vor allen Dingen Oma und Opas, die überhäufen sie mit allem, was gut und vor allem teuer ist. Und eigentlich müssten die Kinder heute wunschlos glücklich sein. Aber kaum sehen sie irgendwo was Neues, ja, dann ist alles andere uralt. Überhaupt nicht mehr cool. Das Neue müssen sie haben. Kommt ein neues Handy raus, müssen die Kinder sofort haben, ist doch klar. Uns fehlt was. Auch David hatte damals sozusagen viel Spielzeug, viel Erwachsenenspielzeug. Wir wissen, dass er einen großen Harem hatte. Auch wenn ich manchmal nicht verstehen kann, warum Gott das zugelassen hat, aber David hatte genug Frauen. Aber nein, es musste unbedingt die eine sein. Ja, und so mordete er. Er hat den Uria umbringen lassen. Er betrog und betrübte vor allen Dingen das gute Verhältnis, das er zu seinem Gott hatte. Ja. Entstanden eigentlich aus Müßiggang. Naja, das Sprichwort dazu kennt ihr ja alle. Ich möchte hier an dieser Stelle kurz einen Bogen, oder nicht so kurz, aber auf jeden Fall einen Bogen schlagen zu unserer modernen Gemeinschaft und was ich persönlich aus dieser Geschichte lernen kann. Ich denke da an meine Kindheit zurück. Meine Mutter kam als Adventistin in den Nachkriegsjahren in meinen Geburtsort. Und ja, das war für sie recht schwierig. Denn Adventisten waren Ketzer, waren Sektierer. Das war schlimm und das wurde sogar öffentlich gesagt. Die Gemeinde damals war 20 Kilometer entfernt in Leer in Ostfriesland, wo Margot herkommt. Und ja, das war auch alles nicht so einfach, weil wir uns bei den Methodisten versammeln mussten. Mein Vater war noch nicht Adventist und so fuhr meine Mutter jeden Sabbatmorgen mit dem Zug dorthin. Und zu Hause gab es dauernd Unstimmigkeiten, ist klar. Im Emsland, da war das schwierig. Mit dem Sabbat, mein Vater war Bierverleger, dann mit dem Schweinefleisch, mit Rauchen und Trinken, das gehört im Emsland zum normalen Leben dazu. Und da gab es immer einen Kampf. In Leer, ja, da waren wir bei den Methodisten, aber hinterher haben wir uns immer getroffen. Zum gemeinsamen Essen, zum gemütlichen Austausch in den Privathäusern. Irgendwie ging alles. Es ging ja vielen Gemeinden nach dem Kriege so. Man musste sich irgendwie durchkämpfen. Später kamen dann an meinem Heimatort etliche Adventisten zusammen, meistens aus dem Osten. Im Westen gab es eigentlich davon sehr wenige, bei uns schon gar nicht. Ja, dann haben wir uns versammelt, ungefähr 10 Kilometer entfernt, aber da konnten wir auch nur zu Fuß hingehen oder mit dem Fahrrad. War alles schwierig. Nachher hatte zwar mein Vater auf der Pritsche seines Bierwagens so eine Couch hingestellt, da durften wir dann mitfahren. Dann war das ganz gut, dann war er ja auch Adventist. Ja. Aber eigentlich war das gar nicht so einfach. Eigentlich war es ein Kampf mit den Christen der anderen Konfessionen. Ähnlich wie bei David und Goliath. Wir waren so 5, 6 Adventisten, nachher vielleicht 10. Und auf der anderen Seite 5000 Katholiken. Und das war schon schwierig. Vielleicht 100 Evangelische waren noch da. Aber die wollten uns alle nicht. Ich weiß noch, wie wir von der Vereinigung einen Prediger kriegten. Das war damals der Bruder Wilczynski. Der kriegte keine Wohnung bei uns im Ort. Keiner wollte ihm etwas vermieten. Nee, das geht nicht. Ein Adventistenprediger bei Katholiken, das hat der Pastor nicht zugelassen. Irgendwo ganz weit außerhalb kriegte er dann eine Wohnung, weil er auch dann ein Auto von der Vereinigung kriegte. Aber das war sehr schwierig. Und ich denke, am schlimmsten war es für mich persönlich. Ja, wie ich dann auf die höhere Schule kam, die Mitschüler, die haben dann gesagt, oh, guck dir den an, ne? Der braucht samstags nicht zur Schule, aber wir müssen, ja. Und dann die Lehrer erst, alles natürlich strenge Katholiken. Und die haben gesagt, also ein Adventistenkind auf unserer Schule, das dulden wir nicht, den kriegen wir schon runter. Und die haben es auch geschafft. Später haben die natürlich meiner Mutter gesagt, wie alles anders war, ja, was da passiert ist, das verstehen wir auch nicht, das wird nie wieder passieren, aber naja, es war nun mal so. Es war wirklich ein Kampf wie David gegen Goliath. Dann nach der Schule habe ich dann meine Lehre gemacht und bin dann ganz schnell weggezogen. Und das war dann auch die Zeit, wo ich gesagt habe, also wenn der Glaube so schwierig ist, nur Schwierigkeiten bringt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. 10 Jahre war ich dann oben an der Küste, habe da gearbeitet, oder über 10 Jahre. Und ja, da habe ich mich eigentlich von Gott abgesagt. Und dann irgendwann kam ich mal wieder in meinen Heimatort und da war vieles anders. Da kam eigentlich die große Wende, die Menschen waren toleranter geworden, die achteten uns zumindest ein bisschen, aber da ging es nicht um Religion, sondern einfach um Weltoffenheit, wie das damals so war. Aber ich war selbstständiger Geschäftsmann, habe da einen Laden aufgemacht und da sah das schon ganz anders aus. Und dann war ich Gemeindeleiter bei uns dort im Ort, war Vorsitzender der Werbegemeinschaft, war alles eine tolle Sache und so konnte ich sogar einen Weihnachtsmarkt dort etablieren. Ich hatte ja so ein bisschen das Sagen da und der größte Stand war von uns Adventisten. Das hatte ich auch so gedacht, die anderen wussten ja gar nicht, was Weihnachtsmarkt war. Und das war schon eine tolle Sache. Dort auf dem Weihnachtsmarkt, ja, spielte Margot mit ihrer Gitarrengruppe, da habe ich Margret kennengelernt, weil sie von den Puppenspielern dort eingeladen war. Das war schon eine tolle Sache. Aber das war noch nichts. Das kam immer besser. unsere Gemeinde wuchs, wurde immer größer, wir brauchten neue Räume. Neben meinem Elternhaus, da wohnte damals der Ortsbürgermeister und ich kannte den auch gut von der Schule, der war nur eine Klasse über mir. Ja, wir hatten ein gutes Verhältnis. Ja, und dann kam der und sagte, Mensch, wir haben da ein paar Räume, so eine Schulbaracken da draußen stehen. Die sind noch nicht so alt, aber die verkommen langsam, weil keiner da drin ist. Wollt ihr die nicht haben? Und haben wir die gekriegt. Das waren ganz tolle Räume. 3 Schulräume, Toiletten, allen möglichen. Einen großen Schulraum konnten wir sogar vermieten. Dann hatten wir Geld für die Nebenkosten. Das war also ein Wunder nach dem anderen. Anders kann man es nicht sagen. Die evangelische Kirche war gleich in der Nachbarschaft, dann hatten wir da auch unsere Kontakte, das war eigentlich wunderbar. Wir hatten sogar Predigerseminare der Vereinigung dort in unseren Räumen. Ja. Warum erzähle ich euch das alles? Warum gebe ich förmlich damit an? Es war ja schließlich Gott, der die Wunder getan hat, Gott, der alles geführt und geleitet hat und mit dessen Hilfe wir das alles geschafft haben. Genauso wie David mit Gottes Hilfe die schweren Kämpfe, die großen Sorgen, die Nöte überwinden konnte. Genauso wie David schließlich König von Israel wurde. Er hatte alles erreicht. Und so war die Gemeinde in Aschendorf schließlich auch auf ihrem Höhepunkt angelangt. Aber David blieb in Jerusalem. Auch in der Gemeinde Aschendorf änderte sich viel. Da waren die Pioniere, die das alles gemacht hatten. Meine Eltern, die zogen nach Bayern, weil sie ihr Geschäft nicht halten konnten. Ich mit meiner damaligen Frau nach Bielefeld. Wir hatten einen Maler, der sich um alles gekümmert hat. Der ging dann nach Marienhöhe und hat dort gearbeitet. Alle waren auf einmal weg. Das Gebäude wurde langsam reparaturanfällig. War ja immerhin 10 Jahre, dass wir das hatten. Und die ständigen Arbeiten, die wurden langsam lästig. Die Gemeinschaftsarbeit am Garten und an allen diesen Dingen machten keinen Spaß mehr. Ja. Und so wurde es langsam eine traurige Sache. Der Ortsbürgermeister, von dem ich gerade sprach, der saß dann im Bundestag. Mittlerweile ist er auch schon pensioniert, das ist klar. Aber der war weit weg. Die Verwaltung hat sich geändert, wie bei Josef und dem Pharao. Ja. Und dann kam die Verwaltung auf die Idee, ach, die Räume, die können wir gut selber gebrauchen. Und da kündigte man schließlich der Adventgemeinde. David hat, als ihm die Sache mit der Bathseba passierte, sicher an nichts Böses gedacht. Ja, es war sogar eigentlich ein großes Glück für ihn. Er war zu Hause, hatte sich ausgeruht. Er sah eine schöne Frau und verliebte sich in sie. Ja. Und sie war sogar mit ihm zu Willen, eine wunderbare Sache, ein Schelm, möchte ich sagen, der sich da Böses was bei denkt. Das war doch wunderbar. Alles bestens. Die Gemeinde in Aschendorf, ja, da lief es auch so. Sie ließ alles laufen, es war wunderbar. Und dann kam der GAU, das Vorkaufsrecht, was ich da mal ausgehandelt hatte, das verfiel, war nutzlos. Und heute versammelt sich die Gemeinde auch in der Volkshochschule, so ähnlich wie in Bragwede. Man zahlt Miete, man darf dafür die Schule ein paar Stunden am Sabbat benutzen, aber nach dem Potluck muss man auch schnell verschwunden sein. Und wenn man die Gemeinde sucht, dann ist sie kaum zu finden. Es gibt echt große Schwierigkeiten da. Die haben so ein kleines Schild da. Das dürfen sie mehr nicht. Ich kenne sie, weil 2 Häuser weiter mein Lehrmeister gewohnt hat, aber ansonsten findet die keiner. Das Licht, das Helligkeit in die schwarze katholische Welt damals ja sogar gebracht hat, was Gott zuvor gesehen hatte, das war erloschen. Davids Verfehlung hatte Folgen, deutlich zu sehen am Bauch der Bathseba. Und dann ganz deutlich vom Propheten Nathan gesagt, Gott ließ dem David ausrichten, wie sehr er die Tat missbilligte. Und wir wissen, dass das Kind die Frucht dieser unzulässigen Beziehung schließlich sterben musste. Und David wäre nicht David gewesen, wenn er das nicht bitterlich bereut hätte. Ich möchte sagen, den Gemeinden heute, den Adventgemeinden geht es eigentlich auch gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben schöne Räume. Wir haben alle Schriften, die es gibt. Wir haben Prediger. Wir haben Auszubildende im Predigtamt. Wir bilden uns ständig weiter. Wir können eigentlich nur sagen, so wie die Gemeinde Laodicea, es geht uns gut. Wir haben alles, wir brauchen nichts mehr. Und im Gegensatz zu David könnte man sagen, bei uns sieht man nichts. Bei David war es das Kind im Bauch der Bathseba, bei uns sieht man nichts. Wie man sieht, sieht man nichts. Es ist alles in Ordnung. Und das ist es doch eigentlich. Oberflächlich betrachtet sieht man bei uns doch nichts Schlimmes. Der Gemeinde geht es doch prachtvoll und wir sind doch auch gute Menschen. Und die Kämpfe, die wir mal hatten, vielleicht auch hier in Bielefeld, die sind doch eigentlich vorbei. Wir können jetzt unseren Glauben in Ruhe und Frieden ausleben. Wir kriegen jede Woche 2 Stunden unsere Nahrung hier, was den Glauben angeht. Und wenn das nicht reicht, ja, dann können wir auch Hope Channel gucken und einige andere Sachen. Wir können viel lesen, wir können uns weiterbilden. Ja, und eigentlich ist alles in Ordnung, denke ich. Ich sehe auch nichts, was falsch sein könnte. Ich kann mich daran erinnern, ich sagte ja, mein Vater war Bierverleger, wie ich als Junge Auto fahren durfte. Ich durfte sogar mit 12 oder 13 Jahren schon die LKWs meines Vaters fahren. Und das war damals doch recht schwierig. Es gab damals nämlich keine Servolenkung. Und erst wenn man so langsam in Fahrt kam mit so einem LKW, dann ging es etwas leichter. Aber richtig leicht ging es nie. Desto schneller man fuhr, ja, desto besser ging es, aber war schwierig. Und in der Schifffahrt, das wissen wir, geht es ähnlich. Ja, sogar noch ausgeprägter. Je langsamer ein Schiff ist, desto schwerer ist es zu manövrieren. Da kann man das Ruder legen, wie man will. Wenn der Motor ausgefallen ist, dann geht gar nichts mehr. Dann haben manchmal sogar die Schlepper Probleme, so ein großes Schiff irgendwie zu bewegen. Genauso denke ich, ist es manchmal mit der Gemeinde oder mit einer Gemeinde, die langsam träge geworden ist, wo der Antrieb fehlt, der Antrieb, wieder ein Ziel zu erreichen. Es ist ja alles in Ordnung. Eine Gemeinde, die keine Lust mehr hat zu kämpfen oder eine Gemeinde, die mit dem Erreichten zufrieden ist, ich denke, die ist kaum noch lenkbar. Kann nicht mehr flexibel auf Hindernisse reagieren. Und ja, Satan, der weiß das genau. Und er versucht dann, die Gemeinde auf die nächstbeste Klippe zu steuern, dass die Gemeinde vielleicht sogar untergeht. Und deshalb ist es wichtig, dass in der Gemeinde immer Antrieb besteht, dass die Gemeinde immer lebendig bleibt. David hatte alles. Aber er blieb in Jerusalem und er schaute zur Seite und wollte auch das noch haben, was er gerade mal ausnahmsweise nicht besaß. Uns geht es ja auch gut. Wir haben ja eigentlich alles. Wir dürfen uns sogar Kirche nennen, Freikirche. Gegen uns kann keiner mehr was haben. Wir haben wunderbare Gotteshäuser. Wir haben eine wunderbare Orgel, auch wenn sie selten gespielt wird. Wir haben eigentlich alles. Der Kapellenbau ist für uns so wichtig. Dafür wird gesammelt. Wir haben unsere Rolle in der Gemeinschaft gefunden. Ja, es gibt kein Problem. Wozu sollen wir eigentlich noch kämpfen? Das können wir anderen überlassen. Da geben wir ADRA Geld, da geben wir dem Kapellenbau Geld, da tun wir vielleicht ein bisschen was, um mit unserem Glaubensbruder, unserer Glaubensschwester klarzukommen, aber im Grunde genommen brauchen wir nicht mehr kämpfen. Das überlassen wir, wie der David, mittlerweile anderen. Wie war das bei den 10 Jungfrauen? Alle waren festlich geschmückt, alle warteten auf den einen, den Bräutigam. Wir lesen, alle hatten Öl in den Lampen, alle waren bereit. Nur die einen sagten zu dem anderen, naja, wir haben ja eigentlich schon genug gewartet. Wir brauchen nicht so viel Öl mit uns rumschleppen. Der Bräutigam kommt ja auch bald. Das bisschen Öl, was wir noch haben, das reicht doch dicke. Kommt, Mädels, ist alles in Ordnung. Lass uns noch eine Runde schlafen. Und wenn der Bräutigam dann kommt, dann werden wir das schon merken. Und wir kennen auch dort das Ergebnis. Ich denke, solche Minimalisten sollten wir nicht sein. Es geht nicht darum, ob wir genug haben. Wir als Individualisten können selbst entscheiden, zu welcher Gruppe von Wartenden wir gehören wollen. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ausreichend Öl zur Hand haben. Aber noch einmal ganz kurz zurück zu unserem Text. David blieb in Jerusalem. So haben wir es in der Bibel gelesen. Davids Leben war, denke ich, sehr bemerkenswert. Und ja, Gott hat es durch seinen Heiligen Geist bewirkt, dass es aufgeschrieben wurde. Von David lesen wir sehr viel in der Bibel, auch in den Psalmen. Da können wir unsere Lehre daraus ziehen. Viele Bücher wurden über David geschrieben. Über mein Leben, über euer Leben gibt es keine Bücher in der Bibel. Aber es gibt ein Buch im Himmel, da wird alles, was wir, was ich tue oder was ich unterlasse, was wir unterlassen, aufgeschrieben. Und ich wünsche mir, dass da nicht der eine Satz drin steht, Johannes Meyer blieb in Bielefeld. Er hat ja alles erreicht. Die 2 Stunden Gottesdienst jede Woche, das war ihm genug. Er hat ja auch viel zu kämpfen gehabt. Ja, krank war er auch. Ja, sei ihm die Ruhe gegönnt. Johannes Meyer blieb in Bielefeld. Und dann hat Satan ihn leider erwischt. Ja, viele von uns sind vielleicht schon alt oder ein bisschen älter, sind krank in irgendeiner Form, so wie ich. Eigentlich haben viele von uns mit sich selbst ja schon genug zu tun. Und so Dinge wie David können wir ja ohnehin nicht mehr tun. Aber Satan findet auch immer irgendeinen Weg, um uns anzugreifen. Wir müssen wachsam sein. Wir können auch wachsam sein, wenn wir uns ausruhen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht von Satan überrumpelt werden. Wir dürfen nicht unaufmerksam werden, müde oder matt. Durchhalten heißt es bis zum Ziel. Und das ist für uns ganz wichtig. Ich möchte, dass wir uns einmal alle auf der neuen Erde wiedersehen. Und ja, sollte ich das nicht schaffen, so wünsche ich wenigstens euch, dass ihr das Ziel erreicht, dann hätte meine Predigt einen Sinn. Amen. Dass wir Erbe des Reiches sind. Wir haben heute Morgen in der Lektion darüber gesprochen, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind. Ja. Aber auch, dass wir uns da nicht drauf ausruhen dürfen. Dass wir zwar am Ende der Zeiten stehen, aber wir lesen auch in unserem Wort, was Gott uns geschenkt hat, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe, dass er gerade in der letzten Zeit versucht, diejenigen, die Gott treu sein wollen, zu verführen. Denn ja, die anderen hat er ja schon. Wir wissen, dass wir nur wenige sind am Ende. Und deswegen heißt es immer nur durchhalten, Gott treu sein, den Weg nicht verlassen und immer auf Gott schauen. Wir wissen, Gott ist bei uns, sogar in dreifacher Ausführung als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Und wir können nur immer wieder den Heiligen Geist darum bitten, dass er uns durch diese Zeit hindurchführt, dass er uns bis zum Ende führt und dass er bei allen Dingen, die wir tun, auch wenn wir manchmal so träge sind wie David, wenn wir uns ausruhen, wenn wir das schöne Leben genießen wollen, dass er uns dann vor Satan bewahrt. Und wenn wir merken, dass Satan uns angreift, dass er, der Heilige Geist, uns in diesem Kampf beisteht. Und so wollen wir unser Leben, ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, unser Leben in Gottes Hände legen, dass er uns führt und leitet. Und auch wenn wir wissen, dass wir Sünder sind, uns Kraft gibt, die Untiefen zu umschiffen, Herr. Herr, sei du weiter bei uns. Segne uns als Gemeinde, aber segne auch jeden Einzelnen von uns, dass er das Ziel einmal erreicht. Herr, wir danken dir dafür, dass du es versprochen hast. Und ich kann nur sagen zum Schluss, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald.